Gleich geht es los mit meiner neuen Podcast-Folge, diesmal präsentiert von Ancient and Brave, einer nachhaltigen Wellness-Marke, die ich kürzlich für mich entdeckt habe und euch gerne weiterempfehlen möchte. Am Anfang war ich, muss ich zugeben, total begeistert vom Packaging, also von der Verpackung und wie das grafisch designt war. Aber natürlich, da man es einnimmt, habe ich mich auch damit beschäftigt, was da drinnen ist. Ancient and Brave sind nämlich Experten für Kollagen, das am häufigsten vorkommende Protein in unserem Körper. Es sorgt so für Festigkeit und Elastizität in Haut, Haaren, Nägeln und Gelenken. Und da unser Kollagenspiegel mit dem Alter leider sinkt, nutze ich True Collagen, also deren Kollagen in reiner Form, ganz ohne Geschmack, welches ich morgens einfach in meinen Tee rühre. Mehr über dieses besondere Produkt erfahrt ihr auf meinem Instagram- und Facebook-Account. Und mit dem Code TANJA bekommt ihr 20% Rabatt auf eure erste Bestellung auf ancientandbrave.de. Und jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung mit meiner neuen Podcast-Folge.
Dieser Job im Hilton, das war natürlich sensationell. Das war für mich die Sache überhaupt. Und da hatte ich wirklich 20 Jahre Highlight. Solange du schaffst, ist doch gut. Und das denke ich heute noch. Ich glaube auch, dass ich so eine Art Vaterkomplex habe. Denn der Mann war in meinen Augen so ein super Typ. Ich habe unendliche Energie, wo immer die herkommt.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei Gabriele Gräfin zu Kastell Rüdenhausen in ihrem Zuhause in Grünwald südlich von München. Hallo, liebe Gabriele.
Hallo Tanja, du, ich freue mich riesig jetzt auf unser Gespräch.
Du bist 1943 in Dresden geboren, Sternzeichen Wassermann. Deine Eltern waren beide prominente Persönlichkeiten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber zuerst möchte ich dich gerne fragen, ob dich dein Titel Gräfin, der ja ein fester Bestandteil des Familiennamens ist, manchmal belastet hat. Du kannst ihn ja nicht einfach so aus deinem Pass streichen lassen. Ist dieser Adelstitel eine Bürde oder ein Privileg?
Na, es ist weder eine Bürde noch ein Privileg, es ist einfach was Schönes und ich fühle mich absolut zugehörig zu dieser Familie und bin, ich muss sagen, stolz auf diesen Namen und auf die gesamte Familie.
Ah ja, weil ich hätte mir so denken können, dass manchmal man vielleicht mit diesen Vorurteilen zu kämpfen hat. Dass man so denkt, naja, aber wenn ich jetzt wieder sage, ich bin die Gräfin, dann denken die Leute eben, ich bin, keine Ahnung, steinreich oder arrogant oder so. Also das ist, war bei dir nie so ein Problem.
Na, das ist eigentlich ein Vorteil, weil, wie du richtig sagst, es gibt immer Vorurteile. Aber die waren absolut zum Positiven für mich, denn du musstest dich dann ja präsentieren, dass du eben nicht so bist, wie die denken, dass du bist, arrogant oder irgendwas. Und es hieß dann immer, ach, die ist eigentlich sehr nett. Und das war eigentlich immer ausgesprochen positiv für mich.
Man denkt natürlich so bei diesem Titel Gräfin auch gleich an ein wunderschönes großes Schloss, an große Ländereien, an viel Personal und dass du natürlich so auch aufgewachsen bist. Die Kastell, ein fränkisches Adelsgeschlecht, besitzen unter anderem bis heute Grafschaften, die älteste Privatbank Bayerns sowie die ältesten deutschen Weingüter und gehören zum hohen Adel. Dein Vater wuchs privilegiert im Schloss Selesken, spricht man das so aus?
Selesken, ja.
Selesken, ja. Am Großer Nieschlitzsee im östlichen Mark Brandenburg auf, was heute zu Polen gehört. Auch du hast dort in einem Gut, welches dein Vater in der Nähe des Schlosses gekauft hatte, dein erstes Lebensjahr verbracht, bis die Russen im Januar 1944 alles in Beschlag nahmen. Deine Großeltern, so habe ich recherchiert, ich hoffe es stimmt, starben bereits 1930 und 1937 und mussten somit den Zweiten Weltkrieg und auch den Verlust ihrer Heimat durch diese Westverschiebung Polens nicht mehr miterleben. Ihr wurdet dann nach Greinau bei Garmisch evakuiert und musstet alles zurücklassen. Also erübrigt sich natürlich diese Frage nach einer Prinzessinnenkindheit im tollen Schloss mit unendlichen Privilegien. Warst du jemals wieder mit deinem Vater in seiner Heimat? Und was ist denn aus eurem Schloss geworden?
Nein, da war ich nicht mehr. Das ist ja dann in ist ja jetzt polnisch, man konnte ja gar nicht lang hin. Und nach der Öffnung, da lebte ja mein Vater gar nicht mehr. Da bin ich natürlich nicht mehr hin. Ich möchte es eigentlich auch gar nicht sehen und ich bin auch ganz froh, dass ich es nicht erwerben könnte. Ich könnte mir es eh nicht leisten. Aber etliche haben ja ihre Besitzungen zurückkaufen können. Ich bin froh, dass ich das nicht kann, denn ich möchte jetzt kein Schloss haben. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Ich bin froh hier mit meiner Behausung, aber ein Schloss brauche ich nicht.
Ah ja, also das heißt, das ist auch nicht immer alles so goldig, wie es glänzt.
Ne, das weiß ich nicht. Das ist schon goldig. Aber diese Verantwortung, die man für so ein Gebäude hätte und das Geld, was du in so ein Schloss reinstecken musst. Ich habe ja noch viele Verwandte mit Schlössern. Das sind ja Unsummen. Du bist ja dann auch abhängig, dass du Subventionen kriegst. Also dankbar, dass ich es nicht kaufen kann. Aber es war sicher herrlich. Aber ich habe es ja nie miterlebt richtig. Ich kannte es ja gar nicht.
Wie ich ja gerade zu Anfang schon angedeutet habe, waren deine Eltern beide bekannte Persönlichkeiten. Dein Vater, Wulf-Dieter Graf zu Kastell-Rüdenhausen, wurde 1905 geboren und war ein deutscher Flugpionier zu Beginn des 20. Jahrhunderts und später Direktor des Flughafens München-Riem. Deine Mutter, geboren 1910 in Österreich, war die berühmte Schauspielerin und Schriftstellerin Luise Ulrich. War es schwer für dich, in ihrem Schatten oder auch in ihrem Glanz ein tiefes Selbstwertgefühl und auch eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln?
Ja, ich hatte da nie ein Problem mit. Ich war eigentlich immer stolz, dass ich solche Eltern hatte mit solchen großen Leistungen. Ich habe mich auch nicht gemessen, aber ich habe immer versucht, ein bisschen zu überlegen, wie hätten Sie es gemacht oder wie haben Sie es gemacht. Und es hat mir eigentlich Kraft und Freude gegeben. Also ich hatte nie das Gefühl, zurückgedrängt zu sein durch Ihren Namen. Im Gegenteil, es war eigentlich immer ein Vorteil.
Also keine schwere Bürde.
Im Gegenteil, es war der Glanz, den die verbreitet haben, in dem stand ich ja auch mit und gerne. Es war immer schön und war immer fröhlich.
Dein Vater erwarb 1926 mit 21 Jahren den Pilotenschein und unterrichtete neben seinem Jurastudium in München an der Deutschen Verkehrsfliegerschule. 1928 heiratete er seine erste Frau, Hildegard Prinzessin von Hanau, plante auch mit ihr in die USA auszuwandern, bekam aber 1930 das Angebot der deutschen Lufthansa, einer ihrer auserwählten Flugzeugführer zu werden, was er natürlich ganz stolz annahm. Die Lufthansa beauftragte ihn dann 1933 bis 36 in China mit deren Tochtergesellschaft Eurasia ein durchgehendes Flugverkehrsnetz aufzubauen. Und bei diesen Flügen fotografierte er dann auch immer mit seiner Leica viele Gegenden Chinas aus der Luft, die zuvor kaum ein Europäer gesehen hatte, und veröffentlichte diese 1938 in seinem Bildband Chinaflug. Im gleichen Jahr machte ihm die Lufthansa das Angebot, als Flugkapitän wiederum nach Südamerika zu gehen und dort so ein bisschen alles für sie aufzubauen. Seine Mutter verstarb, die kinderlose Ehe lag in Trümmern und so wanderte er schließlich 1938, kurz vor dem Krieg, nach Südamerika aus. War für seine Entscheidung auch vielleicht Hitlers hochambitionierte Aufrüstung, dann diese Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und die neu gegründete Luftwaffe auch ausschlaggebend? Hat dein Vater womöglich geahnt oder sogar durch seinen Arbeitgeber Lufthansa gewusst, dass ein Krieg immer wahrscheinlicher wird? Also war das auch in deinen Augen so eine Art Flucht? Und hat er denn mit euch Kindern oder mit dir überhaupt darüber gesprochen, was ihn wahrhaftig damals bewegt hat, auszuwandern?
Also eine Flucht war es sicher nicht, weil er hatte ja sein Gut östlich der Oder, da in Silesken, das wurde ja weiter bewirtschaftet. Also der hatte ganz fest vor, wiederzukommen, und er ist ja nicht ausgewandert, sondern er ist von der Lufthansa als Pilot, als Verkehrspilot nach Südamerika geschickt worden.
Ja, aber ich nenne es jetzt mal Zufall, Fügung, ja. Schicksal. Es war ja doch so, dass wenn er geblieben wäre, hätte er vielleicht auch eine ganz andere Aufgabe übernehmen müssen, also im Krieg.
Das glaube ich nicht, weil er war immer als Pilot tätig, und es ist, glaube ich, auch an ihn nie herangetragen worden, ins Militär einzutreten. Das hätte auch, glaube ich, abgelehnt. Ja, dann wäre er vielleicht geflohen, das weiß ich nicht. Da haben wir auch nie drüber gesprochen. Das war kein Thema.
Eigentlich war es eine glückliche Fügung, dass er eben da nicht sein musste.
Naja, er hat natürlich, ich weiß ja nicht, wie das damals war, alle haben natürlich geahnt, dass es irgendwie so nicht weitergehen kann und dass es Wahnsinn ist. Aber also ich glaube, auswandern, das war nicht seine Idee, nein.
Mhm. 1939 auf einem seiner Inlandsflüge nach Lima in Peru war auch deine Mutter als Passagier an Bord. Sie lebte bereits seit fast einem Jahr in Südamerika, um dort ihr Buch Sehnsucht, wohin führst du mich zu schreiben. Auch wegen zahlreicher Angebote aus Hollywood wollte sie sich so ein bisschen so eine Bedenkzeit, so eine Auszeit nehmen. Zudem hatte ihr der deutsche Theaterschauspieler und Regisseur Victor de Cova einen Heiratsantrag gemacht, und alles wurde ihr ein bisschen viel. Dein Papi hatte natürlich schon durch die Medien von dem Aufenthalt der großen Schauspielerin in Südamerika erfahren. Da deine Mutter bereits bei ihrer ersten Ankunft in Rio aufwendig empfangen und gefeiert wurde. Er fand deine Mutter, glaube ich, damals auch schon ganz toll und wollte sie natürlich jetzt auf diesem Flug, wo er wusste, dass die da hinten sitzt, endlich persönlich kennenlernen. Er ging dann nach hinten in die Kabine, begrüßte sie mit Handkuss, und es war für beide Liebe auf den ersten Blick. Und da er sie natürlich unbedingt wiedersehen wollte, organisierte er noch während des Fluges über Funk mit der deutschen Botschaft in Lima einen gebührenden Cocktailempfang am Abend für diesen Filmstar. Eine Woche später, man glaubt es kaum, waren die schon verheiratet, mit Pfarrer, mit eingravierten Ringen, obwohl dein Vater noch gar nicht so ganz offiziell geschieden war. Sollte es deshalb mit diesem Liebesbekenntnis so schnell gehen, weil inzwischen der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war und deine Mutter ja auch nicht länger bleiben durfte und mit dem Dampfer heimkehren musste? Und es war ja ungewiss, wann die beiden sich jemals wiedersehen konnten.
Also das ist toll, was du alles rausrecherchiert hast. Und da kriege ich direkt Gänsehaut, immer wenn ich diese Geschichte wieder höre, weil die ist ja wirklich einmalig, wie er meine Mutter begrüßt, ihr die Hand küsst, und sie schreibt dann in ihrem Buch, komm auf die Schaukel, Luise, in diesem Moment hat dieser Mann mein Leben in die Hand genommen und ich fühlte mich plötzlich glücklich und geborgen. Das ist so wahnsinnig, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Tatsache ist, ob die immer da an den Krieg dachten, ich weiß nicht, es wurde auch später darüber nicht gesprochen. Also es war ein Thema, es war meiner Mutter klar, dass sie zurückfährt, glaube ich, denn sie hat ja den Auftrag, dieses Buch zu schreiben vom Ullstein Verlag. Also war es klar, sie fuhr zurück, und er hat ja seine Flüge zu tätigen, er war ja angestellt.
Ja gut, aber normalerweise, wenn du gerade einen Mann geheiratet hast, den du auch über alles liebst, dann tust du ja alles dafür, dass du nicht weg musst von ihm.
Naja, aber es ist ja in Deutschland eigentlich alles für sie gewesen, was zu ihr gehört hat. Das wäre ja ein Zack-Bumm gewesen, dort zu bleiben. Ich weiß nicht, ob man das in diesem Moment so gesehen hat. Ich glaube eben nicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da ein großer Funke Hoffnung letztlich in allen war, dass es nicht ganz so fürchterlich kommen wird. Davon gehe ich ganz sicher aus.
Ja, zwei Jahre später, 1941, wurde dann auch dein Vater von der Lufthansa zurück nach Deutschland geordert, um dort während des Krieges innereuropäische Linienflüge durchzuführen. Dies war jedoch ein äußerst gefährliches Unterfangen, denn es gelang ihm nur, indem er immer unter dem Radar flog. Somit sahen sich deine Eltern aber endlich wieder. Dein Vater ließ sich scheiden, sie heirateten ganz offiziell 1942, wohnten gemeinsam auf seinem Gut und im Januar 1943 kamst du dann zur Welt. Wie stellen wir uns Hörer das vor? Deine Mutter war ja damals ein ganz gefeierter Filmstar, dein Vater ein hochbegabter Pilot. Und da waren die Nationalsozialisten mit diesem wahnsinnigen Hitler an der Macht. Wie sehr wurden denn deine Eltern, insbesondere natürlich deine Mutter, für deren Zwecke und Visionen instrumentalisiert? Wie war ihre wahrhaftige Gesinnung, also hinter den Kulissen? Und wie sehr mussten sie sich fügen und wegsehen, um Privilegien zu erfahren und natürlich auch, um zu überleben?
Ja, das ist schon interessant bei meinen Eltern, dass sowohl mein Vater als meine Mutter sich eigentlich zu diesem Reich nie bekennen mussten. Es gibt ja ein Dokument, das ist auch in diesem Buch Pionier der Lüfte, was ja wieder jetzt rausgekommen ist über meinen Vater. Da gibt's ein Dokument und da ist die Frage, sind Sie in der Partei? Und da kreuzt er an Nein, wollen Sie in die Partei? Und da hat er auch Nein angekreuzt. Also da hat er sich ja ganz klar dagegen gestellt. Und meine Mutter wurde immer wieder zu Goebbels gerufen und als sie damals ja nach Südamerika ging, hatte sie ja bei ihrer Rückkehr ins Büro, schreibt sie in ihrem Buch so gut, komm auf die Schaukelöse, musste sie in sein Büro und da hatte sie messerscharf angeredet, warum sie ins Ausland ging, warum sie Deutschland verraten würde und was sie eigentlich vorhatte. Also das war für sie ganz, ganz unangenehm. Und sie ist dann aus diesem Büro rausgegangen, das schreibt sie so ganz gut, und hatte ein ganz mieses Gefühl, hat sich aber nicht geäußert. Und er hatte ja dann ein Filmangebot gemacht über irgendeine Nazi-Geschichte und das hat sie glatt weg abgelehnt. Dann wurde sie sehr beobachtet, also das hat sie schon gemerkt, und wurde auch in Deutschland in dem Moment ganz merkwürdig behandelt, weil sie im Ausland war. Und Ausland war ja Feind. Aber sie hat sich der Sache gestellt und ist dann im Sand verlaufen. Ja, dann ist ja der Krieg auch ausgebrochen, dann war es eh zu Ende.
Ja, also sie hat irgendwie mit ihrer Art es geschafft, zwar sie selbst zu bleiben, aber eben doch nicht in eine Gefahr zu geraten.
Naja, er hat sie dann gefragt, und dann schrieb sie, also sie ist vom Ullstein Verlag dahin geschickt worden, sie wollte ein Buch schreiben. Und dann schreibt sie so nett in ihrem Buch, ich habe ihm aber nicht gesagt, dass ich das Sehnsucht, wohin führst du mich, nennen werde, weil es war ja das Schönste im Dritten Reich zu sagen, ich bleibe nur hier, da gibt's keine Sehnsucht. Also hat sie diesen Titel dem gar nicht gesagt. Aber wie gesagt, sie hat dann diesen Film abgelehnt, wurde dann auch sehr beobachtet. Und da gibt's von Goebbels auch einen Absatz irgendwo, da schreibt er, ich muss mir diese Ulrich mal vornehmen, die wird mir zu laut und zu frech. Aber es ist interessant, beide Eltern, mein Vater hat auch nie den Hitler groß gemacht, das weiß ich, hat er gesagt, meine Mutter auch nicht. Also beide haben das abgelehnt, aber gut, die hatten natürlich auch Glück.
Ja, sie waren vielleicht auch in ihrem Metier so gut, beide, dass sie vielleicht irgendwie auch gebraucht worden sind.
Ja gut, die Mutter war Österreicherin auf der einen Seite und mein Vater wurde natürlich gebraucht. Und es braucht ja auch Menschen, die zivil flogen und der ist ja wirklich 30 Meter oft über Meer, weil die oben die feindlichen Flugzeuge flogen, hat er die Passagiere unterm Radar, hattest du ja gerade gesagt, durchgeführt. Also ganz, ganz gefährlich. Das haben so viele gar nicht gekonnt. Und, ja. Und insofern war er sicher auch, ich weiß nicht, das war sicher auch ein Grund, aber wie gesagt, nochmal, beide Eltern sind eigentlich ohne dem System beitreten zu müssen, durch diese schrecklichen Jahre gekommen.
Mhm. Ja, und nach deiner Geburt, dann 43, wurde 44 euer Gut von den Russen in Beschlag genommen und ihr nach Garmisch evakuiert. Und so begann eigentlich so ein ganz neues Leben für deine Eltern. Am 30. April 45 begann Hitler Selbstmord. Am 8. Mai endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Und am 4. Oktober kam deine Schwester Michaela in München zur Welt. Und die Amerikaner haben ja dann auch Bayern besetzt. Und dein Vater ergatterte dann einen Job als Gepäckträger in München am Flughafen Riem und radelte täglich von Garmisch aus dorthin und zurück.
Nicht täglich, am Wochenende.
Am Wochenende, ja. Weil ich habe mal geguckt, das sind ja jeweils 100 Kilometer. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, 200 Kilometer am Tag radeln, da bist du ja irgendwie 8 Stunden auf dem Radeln nur. Also zumindest, wenn man so langsam fährt wie ich. Aber zumindest hat man nicht dieses Privileg gehabt, sich jetzt in ein schönes Auto reinzusetzen.
Aber er hat immerhin ein Radl bekommen, was ja auch schwer war. Nicht? War auch was Besonderes.
Ein amerikanischer Jude, der für die US-Armee stationiert war, verehrte deine Mutter so sehr, dass er ihrer Familie, also euch, regelmäßig mit Lebensmitteln versorgte. So kamen deine Eltern so einigermaßen schon um die Runden. 1949 drehte deine Mutter dann zusammen mit dem Schauspieler Dieter Borsche den Film Nachtwache. Und dein Vater wurde nach dem Abzug der Amerikaner der Direktor des Münchner Flughafen Riems. So verdienten beide genug Geld, um sich ein Haus hier in Grünwald zu kaufen, wo du dann auch eingeschult worden bist. Wie hast du denn diese Nachkriegszeit in Erinnerung, also die frühen Erinnerungen? Und wer hat sich eigentlich um dich und deine Schwester gekümmert, wenn deine Eltern gearbeitet haben? Deine Mutter war ja sicherlich auch viel weg mit den Filmen, das geht ja nicht in einem Tag. Haben die denn auch mal Zeit für euch gehabt? Sind die mit euch auch mal gereist? Haben die etwas mit euch unternommen?
Also wir hatten glücklicherweise die Haushälterin oder die Wirtschafterin, die in dem Gut Zelesken alles beieinander hielt. Die haben meine Eltern auf der Flucht mitgenommen, die Martha mit ihrem Sohn. Und die war für uns Tag und Nacht da, eine fabelhafte Frau. Und meine Mutter konnte dann wirklich in aller Ruhe ihrem Beruf nachgehen. Und mein Vater, also wir waren bestens versorgt, die war so entzückend. Und später, muss ich sagen, hat meine Mutter, wenn sie Zeit hatte, mit so wahnsinnig viel Fantasie mit uns gespielt, dass das eigentlich die schönsten Stunden waren. Und dann hatten wir ja wieder unsere Martha. Und mein Vater, wann immer er da war, das war ein so liebevoller Vater. Also das kann ich wirklich nur sagen. Ich hatte so herrliche Eltern und dadurch eigentlich auch eine glückliche Kindheit. Denn diese ganze Not, die damals war, das muss ich wirklich sagen, ich habe überhaupt keine Erinnerung dran. Wir hatten diesen wunderbaren Herrn Bär, der in der Kaserne gegenüber von uns wohnte, in Garmisch, wie du schon sagtest, meine Mutter so verehrte, der hat uns mit Hershey's Chocolate und Chewing Gum und allem Köstlichen versorgt. Und dann haben meine Eltern, das weiß ich auch noch, da hat man dann schwarz geschlachtet. Und da haben sie ein Lamm irgendwo ergattert und haben das, glaube ich, im Keller zerlegt. Das war ja alles heimlich auf dem Schwarzmarkt. Also es war eine spannende Geschichte. Und wir wurden ja eingewiesen, also wir waren evakuiert. Und die Familie, die in diesem Haus wohnte, musste nebenan in ein Gartenhäuseln, weil die nur zu zweit waren und wir waren zu fünft. Also meine Schwester, meine Mutter, mein Vater und der Karl-Heinz und die Martha. Und die hatten ja immer nichts Besseres zu tun, uns als zu verscheuchen. Die waren natürlich wahnsinnig wütend auf uns. Auf der anderen Seite hatten sie Glück mit uns, denn wir haben das Haus und Hof sehr gut in Schuss gehalten. Aber da hatten dann meine Eltern immer Angst, dass die uns erwischen, wenn diese ganzen Schwarzmarktsachen im Keller passierten. Da musste immer einer Schmiere stehen. Und das habe ich alles in sehr witziger und sehr fröhlicher und sehr leichter Stimmung in Erinnerung. Also.
Und seid ihr dann auch mal zusammen in Urlaub gefahren und wie?
Ja gut, wir waren ja dann in Garmisch, mein Vater war damals eben noch am Flughafen. Ja, und dann sind wir ja nach Grünwald gezogen, und dann hat mein Vater, weil der immer ein Pionier war, hat er als erster sich einen Wohnwagen gekauft. Und mit diesem Wohnwagen haben wir unsere großen Ferien verbracht. Da sind wir nach Italien gefahren. Da war kein Mensch mit dem Wohnwagen damals unterwegs. Da haben alle gewunken, als wir dann über den Brenner fuhren. Und es war für uns Kinder natürlich die allerschönste Zeit. Ganz eng, 6 Wochen oder 4 Wochen, ich weiß nicht, mit den Eltern zusammen zu sein. Und der Vater natürlich, wir haben im Zentralgebirge irgendwo im Wald übernachtet oder am Gardasee ganz wild gecampt. Also schönste, wunderbare Erinnerungen.
Und das konnte deine Mutter auch gut, dieses Abschalten. Also weil sie war ja eher dieses glamorous Leben gewohnt, dass ununterbrochen jemand sie erkennt und applaudiert und also sie auf der großen Bühne ist.
Ja, sie wollte, also das ist mit Prominenten sehr originell und das habe ich auch im Umgang natürlich mit meiner Mutter gelernt und später ja auch in meinem Beruf sehr gut verwenden können. Prominenten wollen erkannt werden, aber nicht angesprochen werden. Also man muss von ihnen alles wissen, aber man darf es nicht sagen. Und ich kann mich sehr oft erinnern, wenn wir irgendwo spazieren gingen und dann kamen die Leute und sagen Sie mal, sind Sie die Luise Ullrich? Und dann guckte meine Mutter, weil das hat sie so gehasst, nein. Und dann ich als kleines Kind so im Hintergrund, doch, doch, das ist sie, doch, doch, das ist sie. Weil mir die Leute so leid getan haben. Also sie wollte eigentlich nie erkannt werden, und zwar, aber auf der anderen Seite hat sie es natürlich genossen.
Also war bei meinem Papi ein bisschen anders. Ich kann mich erinnern, wenn wir im Wald spazieren gegangen sind und die Leute so Servus Harry gerufen haben, dann hat mein Vater immer, ist immer stehen geblieben und hat sich mit denen gern nett unterhalten, weil er immer gesagt hat, wenn man
bringen
aus
ihr mir
dem
das Geld,
Fernsehen
die Leute
rausschaut, ja, dann muss man auch bei sich hereinschauen lassen.
Jetzt war aber dein Vater schon im Fernsehen, meine Mutter damals ja noch nicht, die war Bühne und Film und es waren auch mehr so Stars irgendwie. Also sie war auch ganz ungehalten, wenn Journalisten kamen und nicht über sie informiert waren. Da hat sie gesagt, wissen Sie was, gehen Sie nach Hause und informieren Sie sich. Also das war eine andere Generation Prominenter. Aber all along, jetzt muss ich sagen, sie war gar nicht arrogant. Wenn jemand nett auf sie zukam, hat sie sich natürlich mit dem unterhalten und Programme gegeben. Aber ich fand es immer von mir selbst so rührend, dass ich immer wollte, dass die Leute zufrieden sind, wenn sie eben von meiner Mutter weggingen.
Und habt ihr auch Sport oder so zusammen gemacht? Oder war das eine unsportliche Familie?
Nein, mein Vater, ein fanatischer Skifahrer, bis zum Schluss wollte er das Wedeln lernen. Kinder, ihr müsst diesen Check machen, das weiß ich noch. Also, und die Mutter hat Tennis gespielt, sehr viel Yoga gemacht und wir waren eigentlich immer mit dabei. Durch meine Mutter bin ich auch sehr zum Sport gekommen. Zu Yoga, zu Gymnastik, zu all diesen Dingen, das habe ich eigentlich von ihr geerbt.
Weil Yoga war ja damals noch was ganz Ungewöhnliches.
Sie war immer auf der Suche nach sich selbst. Deswegen, sie war auch nicht glamourös. Sie hat sehr erdgebundene Freunde gehabt, zum Beispiel den Direktor der Bibliothek oder solche Menschen, Frauen, die Yogaschulen hatten. Es waren immer sehr gebildete und sehr innige Leute. Also dieses glamouröse, gut, wir hatten auch viel Schauspieler hier, der Gerd Fröbe und wir alles da waren. Aber es hatte gar keine Oberflächlichkeit. Es war ihr wichtig, dass gute Gespräche geführt wurden.
Und wie sind denn deine Mitschüler und deine Lehrer mit dir umgegangen, da du ja so eine berühmte Mutter hattest und du warst evangelisch, was ja in diesem tiefkatholischen Bayern sicherlich damals nicht so ganz vorteilhaft war, oder?
Ja, das war entzückend. Bei uns in Grünwald war die Schule damals geteilt auf evangelisch und katholisch. Die evangelisch waren die Minderheit. Wir hatten also ein ganz kleines Klassenzimmer. Wir waren 5 Klassen in einem Raum. 5., 6., 7., 8. Und die Radelständer waren für evangelisch und katholisch getrennt. Und mein Vater fand es so faszinierend, dass er gesagt hat, komm, ich bring dich heute mal wieder in die Schule und wir stellen dein Rad zu den Katholischen. Und das haben wir dann auch gemacht und es dauerte keine 5 Minuten, da kam der Hausmann, sieh, das ist ja der für die Katholiken. Und mein Vater hat sich dann so rührend, aber so wirklich so originell mit dem unterhalten, wie er das vertreten kann, warum. Und dann ist er lachend weggegangen und hat gesagt, also dann stellst du den Evangelischen. Und das hat er so einmal im Monat mit mir gemacht und ich fand das herrlich.
Also er hatte eine humorvolle Seite.
Absolut humorvoll und über den Dingen stehen. Das hat ihn gar nicht gerührt. Und ich fand es eben deswegen auch so komisch. Mich hat es überhaupt nicht gestört, dass ich da eine Minderheit war.
Und die berühmte Mutter, war das so ein bisschen schwierig für dich?
Nee.
Weil man wird ja dann manchmal doch auch ein bisschen anders behandelt.
Also das hat mich eigentlich nie gestört. Ich meine, ich habe oft den Satz gehört, du bist auch nichts Besseres. Mit dem konnte ich wenig anfangen. Ich habe es ja nie behauptet, dass ich was Besseres bin. Und wenn meine Mutter kam, da war immer ein Mordsaufwand. Die Luise Ullrich kommt. Ich muss dir ehrlich sagen, ich war eigentlich immer stolz drauf. Ich habe es sehr locker gesehen und sehr positiv. Und wenn du so bist, wirst du es dann letztlich von der Umwelt auch. Also die Lehrer waren oft, sie wollten mir zeigen, dass ich eben nichts Besseres bin. Und da ich ihnen da keinen Anstoß gegeben habe, hat sich das dann irgendwann mal aufgelöst. Also ich habe kein Problem damit gehabt, überhaupt keins.
Meine Oma mütterlicherseits hat in den 50er, 60er Jahren am Stachus in München ein eigenes großes, schickes Kinderbekleidungsgeschäft mit Näherinnen gehabt, welches sie bei Muttilein nannte, so nannten sie nämlich alle, und indem sie erfolgreich ihre eigenen Kreationen verkaufte. Ihre Kunden kamen aus ganz Europa und meist schickte sie ihren Stammkunden, die weiter weg wohnten, Pakete mit so einer Auswahl an Outfits in den passenden Größen, so mit allem, mit Unterhöschen, Strümpfen, Mütze. Und da mussten die gar nicht mehr nach München kommen. Und da kam auch nie ein Paket zurück. Also meine Oma hatte da ein super Gefühl, war sozusagen online, frühes Online-Shopping. Wurdet ihr denn eventuell auch von meiner Omi eingekleidet?
Ja, das ist ja das, was uns verbindet. Also wir kennen ja die Randi damals als Kind, also deine
meine
Mutter.
Meine Mami heißt Randi.
Die kannte ich als Kind. Aber es war ja bei uns so, die Amerikaner haben ja die ganze Hugo-Junker-Straße besetzt gehabt mit ihren Offizieren. Und wir hatten eine sehr nette Freundschaft mit denen allen. Ich muss ein bisschen ausholen, um drauf zu kommen. Und wir sind da immer rübergegangen und haben gesagt, haben du Schokolade für uns? Können wir haben Schokolade? Und die waren so begeistert von diesen zwei deutschen Mädels, dass sie uns alle eingeladen haben zum Essen, Turkey und so weiter. Und da haben wir viele amerikanische Kinder kennengelernt. Und diese Mädels waren immer in Petticoats, Lackschuhen, Söckchen und aus. Und die wurden ja vom Schulbus abgeholt und in die Schule gebracht, überheizt. Also die mussten ja nie draußen sein. Und wir diese Wollsocken und dieses ganze Zeug anhatten, das habe ich so beneidet und habe so gehofft, wenn wir jetzt zu Muttilein gehen, da kriege ich auch so ein Kleid mit weißen Socken und Lackschuh. Aber was habe ich gekriegt? Eine elegante Flanellhose, ein schickes weiß-blau gestreiftes Hemd und ein kleinen schönen Pullover drüber, also sehr schick im Grunde. Aber als Kind habe ich gedacht, ich hätte doch lieber so ein Kleidchen. Und das war immer das Nette, wenn wir eben dann bei Muttilein waren. Aber so ist es. Wir haben alle unsere Sachen damals bei Muttilein gekauft.
Du warst ja keine besonders gute Schülerin.
Ja, das kann man
hast
sagen.
Hast aber mit Aufnahmeprüfung dennoch das Mädchengymnasium in München-Hallaching besuchen können.
Luisen. Ich war erst in der Luisenschule und bin dann nach Hallach gekommen.
Okay. Ja. Habe ich eins unterschlagen.
Ja, nee.
Und dann bist du auch so ein bisschen, als du Teenager wurdest, auch so heimlich in so Jazzclubs abgehauen. Hattest mit 15 deinen ersten Knutschfreund, natürlich auch wieder heimlich. Und die Schule hast du mehr und mehr vernachlässigt, sodass deine Eltern sich wahrscheinlich dachten, oh, da müssen wir was tun. Jedenfalls kamst du dann mit 17 bis zu deinem Abitur in ein Internat in der Nähe von Schweinfurt. Dort gab es dann auch Jungs, und es war lustig. Und du begegnetest deiner ersten großen Liebe, die dich aber kurze Zeit später mit deiner besten Freundin betrog. Welches Männermuster hattest du damals oder vielleicht auch heute noch? Und warst du meist glücklich in dieser Teenagerzeit oder eher immer unglücklich verliebt?
Na, ich war eigentlich so ein bisschen wehmütiger Teenager immer. Na, wie war ich eigentlich? Na, eigentlich, nee, ich kann es gar nicht sagen. Die erste große Liebe, die war aber hier noch in Grünwald. Das war sein fescher Bursch. Das war der Sohn von der Carola Höhn. Und das war so ein fescher Kerl. Die musste auch immer einen Kragen aufstellen. Da war James Dean gerade so angesagt. Mussten die Krägen aufstellen und dann haben die bei mir vorgesprochen. Dann bin ich mit denen ausgegangen. Und in den habe ich mich verliebt. Und der hatte dann eine andere. Und ich weiß noch, mein Vater hatte das beobachtet, dass ich jetzt zu der Party gehe, wo ich wusste, da ist die andere. Und so war es denn auch. Ich habe mich noch wahnsinnig gestylt, Lippen geschminkt, Haare toupiert. Dann hat mein Vater noch gesagt, pass auf, da muss ich dich fotografieren, damit du dann später lachst, wie du jetzt ausschaust. Und dann bin ich da hingegangen und es war dann auch so, ich habe dann die Party weinend verlassen. Und wer steht vor der Tür? Mein Vater. Nimmt mich in den Arm und sagt, Herzelein, die Zeit heilt alles. Da kommen doch so viel fesche Männer, hat mich in den Arm genommen und hat mich nach Hause geführt. Ja, das ist doch Wahnsinn.
Also er hat gespürt, dass das jetzt
ja,
nicht leicht für dich
wird. Er hat es geahnt.
Sehr schön.
Das war so meine erste große Liebe. Aber das war noch hier und dann bin ich eben ins Internat gekommen Und da ging es dann richtig los, weil ich war immer in einer Mädchenschule und da waren plötzlich Jungs. Und da war eigentlich nur wichtig, mit wem gehe ich heute spazieren nach der Lernzeit. Aber ich habe es dann doch hingekriegt, das war dann gut.
Aber so das Männermuster würde mich noch so ein bisschen interessieren. Es gibt ja Frauen, die verlieben sich irgendwie immer in Bösewichte und andere immer ganz Liebe. Oder wie war das bei dir? Wer hat dich fasziniert?
Also immer Verrückte, die mussten, meine Schwester war immer so ganz auf die ging auch zu dem Standesherrenball, das konnte man ja, das waren die Adelsbälle. Mich hat es maßlos gelangweilt und ich hatte immer Typen mit Motorrädern oder mit Lederhosen, also ganz Verrückte, natürlich meine arme Mutter nicht, die hat es ja nicht so gut gefunden, war eigentlich nur mit Wahnsinnigen zusammen. Und da habe ich dann an die Isar runtergegangen und dann also nur wilde Sachen gemacht. Freunde haben mich dann nachts mit der Leiter aus meinem Zimmer oben rausgeholt. Dann bin ich in den Jazzclub Sollen heimlich und dann wieder heimlich zurück. Also Wahnsinn Sachen habe ich gemacht. Also das wussten, glaube ich, meine Eltern bis zu ihrem Tode nicht. Naja, aber es war letztlich harmlos. Letztlich war es harmlos.
Mhm. Also, und manchmal wissen es ja die Eltern doch, aber sie sagen nichts.
Mag sein.
Nach deinem Abitur 1962, übrigens mein Geburtsjahr, hast du an der Sporthochschule in Grünwald mit dem Studium für Lehramt in Sport und Werken begonnen und wohntest wieder daheim. In deiner Freizeit wurdest du mehr und mehr zu einem großen Fan des Rock'n'Roll-Tanzens. Und deine Eltern haben dich sogar manchmal da auch mit begleitet. Haben die auch mitgetanzt?
Also mein Vater kam eines Tages ins Zimmer und sagte, da gibt's einen neuen Tanz und ein ganz super Mann, der ist Lastwagenfahrer, der heißt Elvis Presley. Und eine super Musik, ihr müsst mal im Radio reinhören. Das haben wir dann auch gemacht. Da habe ich dann das erste Mal über meinen Vater von Elvis Presley erfahren. Und dann habe ich mich natürlich auch total in den verliebt. Ich war also ein Elvis-Fan, war ein Rock'n'Roll-Tänzer, in diesen ganzen Jazzclubs, Rock'n'Roll-Clubs bin ich rumgetanzt. Und die Eltern sind dann schon oft manchmal mit, ich war ja damals noch unter 18. Und es war gefährlich.
Ich glaube, 21 war sogar damals erst
volljährig. Ja, und dann waren ja die Eltern auch schuldig. Also das war aber eine gute Ausrede auch für Eltern, weil sie immer sagen konnten, hier kann keiner übernachten, weil das ist Kuppelei. Das war ein Paragraph, ein Kuppelei-Paragraph. Und du warst schuldig, wenn deine Tochter minderjährig mit einem Mann in deinem Haus übernachtet hat. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das, also auf jeden Fall hat es meine Mutter, mein Vater war da lockerer. Sehr schwer mit mir. Das muss ich ihr schon sagen, das hat sie gut überstanden. Ich habe überall wollte ich ausbuchsen.
Ja, apropos Gesetze. Die erste Frau deines Vaters, also die Prinzessin, hat ja deinen Vater auch verklagt, weil er nicht Sex mit ihr mehr hatte.
Ja, also eheliche Pflicht.
Kann man schicker ausdrücken, als ich es jetzt vielleicht getan habe. Aber das wusste ich überhaupt nicht. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, dass man sozusagen die Pflicht hatte, eben mit dem Partner was zu machen.
Ja, was auch immer.
In der Horizontale.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Und wenn nicht, konnte man sozusagen die Scheidung einreichen oder sich beschweren oder.
Dann warst du der Schuldige. Also der den ehelichen Pflichten nicht nachgekommen ist, war der Schuldige. Und da mein Vater, wir haben nie darüber geredet. Das weiß ich jetzt durch die Recherchen mit dem Buch von dem Dr. Tank, der das Buch geschrieben hat. Der hat es alles in Unterlagen rausgefunden. Also deswegen hat die Scheidung eingereicht. Weil der Vater den ehelichen Pflichten nicht nachgekommen ist. Steht in den Unterlagen. Aber da haben wir zu Hause nie drüber gesprochen. Ja. Man hat auch über diese Sache nicht gesprochen.
Ja, na gut, ich sag mal, so bestimmte Dinge, glaube ich, also den Kindern zu erzählen, da gibt es ja auch heute bestimmte Grenzen, also für mich auch. Aber es ist ja wahrscheinlich doch sehr amüsant, wenn man sowas jetzt, dann gell? So viele Jahre später liest.
Sehr.
Und dann sich denkt, mein Gott, was es alles für Gesetze gab.
Aber auch auf unseren Wohnwagenreisen haben wir unseren Vater nie nackt gesehen. Der hat immer gesagt, dreht euch um, Vater, zieht sich die Hosen aus. Und dann mussten wir uns umdrehen, aber das hat er lachend gesagt. Aber das haben wir auch akzeptiert. Wir wollten ihn auch gar nicht sehen. Das war ein Gesetz. Man hat den Vater nicht nackt gesehen.
Ja, auch wieder ganz anders wie bei mir. Also natürlich später.
Du, das ist ja viel
aber meine
später.
Eltern haben immer nackt Frühstück gemacht auf Ibiza, wenn wir Urlaub gemacht haben und haben dann auch nackt am Frühstückstisch gesessen. Also es war anders.
Ja, nein, das war aber doch fast eine ganze Generation fast später, gell? Ja. Du darfst nicht vergessen.
Ja gut, mein Papi war ja schon Jahrgang 23, der war ja gar nicht so jung, aber ich glaube mit meiner Mutter an seiner Seite, 14 Jahre jünger und ein bisschen Hippie angehaucht, hatte er keine Chance, da mussten Hippie die Klamotten runter.
Ja, herrlich.
1963 mit 20... Also sozusagen warst du ja immer noch nicht ganz volljährig.
Damals nicht, ne?
Verliebtest du dich in einen 2 Jahre älteren, sehr gut aussehenden Unteroffizier und Pilot der Luftwaffe? Schnell wurdest du von ihm schwanger.
Tja, so war das früher.
das ist wahrscheinlich heute manchmal auch noch so. Konntest deshalb auch deine Sportprüfung nicht mehr machen und hast ihn ganz ordentlich noch vor der Geburt geheiratet. Wie haben denn deine Eltern reagiert, als du ihnen die Schwangerschaft dann doch irgendwann mal beichten musstest? Und stand dann gleich in der Zeitung, dass Luise Ulrich Oma wird?
Also das war so auch wieder entzückend von meinen Eltern. Ich habe wahnsinnig gekämpft damit, das weißt du alles nicht, aber jedes Mal dieses Angst haben, schwanger zu werden. Und da wurde ich es eben auch und jetzt sage ich es. Und dann habe ich es meiner Mutter gesagt. Und dann kam gerade mein Vater rein und da sagt sie, hallo Opa. Und es war so süß und der sagt, was ist los? Und dann war es bekannt und dann hat mein Vater sich den Rolf geschnappt und hat mit ihm lang geredet, gesagt, du musst sie nicht heiraten, es ist gar kein Thema. Steh dazu oder steht er nicht, so hat sie ihn freigehalten. Also es war ein paar Tage später und dann haben wir uns für eine Heirat entschieden, weil ich fand ihn ja fantastisch. Ich wollte den ja heiraten. Ich habe es ein bisschen, also glaube ich, schon auch drauf auf angelegt. Gehe ich jetzt mal? So, ja, ein bisschen schon. Ich weiß es, so genau weiß ich nicht mehr. Aber ich fand ihn einen tollen Typen. Er war auch Pilot, da war er noch Militärpilot, ist er dann auch zur Lufthansa gekommen.
Und auch nach der Geburt eurer Tochter Nicole im März 64 wohntest du mit Kind weiter bei deinen Eltern, da dein Mann in Günzburg im Allgäu beim Militär verpflichtet war. Er konnte auch gar nicht bei der Geburt dabei sein. Fühltest du dich da dann doch ein bisschen alleine gelassen, ein bisschen einsam? Hast du dir da so die Familie und Ehe mit ihm anders vorgestellt? Und hast du deine Ausbildung dann einfach wieder weitergemacht oder wieder aufgenommen?
Ich habe dann eine Hotelfachschule einmal besucht, wie ich noch schwanger war. In den 9 Monaten habe ich so einen Schnellkurs in Hotelfach gemacht. Aber dann habe ich mich entschieden, als die Nicole auf die Welt kam und meine Eltern drüben eine Haushälterin hatten, bin ich auf die Sportschule nochmal gegangen und habe noch einen Gymnastikkurs und mehrere Seminare nachgemacht und habe dann die staatliche Prüfung für Gymnastiklehrerin gemacht. Also insofern hatte ich dann ein Zertifikat und bin dann ja auch an verschiedene Schulen gegangen und habe dann da auch unterrichtet.
Aber nochmal zu dem Inneren, also abgesehen vom Beruf.
Ja.
War das schwer für dich, dass du ja doch fast ein bisschen wie ohne Mann warst?
Also das ist ja das Tolle am Menschen, finde ich, dass du alles, was mal war, eigentlich eher positiv siehst. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe an diese Zeit nur schöne Erinnerungen. Das Einzige, wo ich ein bisschen gelitten habe, und da hat sich das schon anberaumt, dass mein Mann blendend aussah und nicht nur immer mich gut fand, sondern auch andere Mädels gut fand. Und da war ich eifersüchtig. Das hatte ich schon, aber damit konnte man irgendwie leben.
Aber er war doch gar nicht da. Oder war der, wenn doch, kam der ganz oft zu deinen Eltern und hat sozusagen ein wunderbarer Vater? Und also wie stelle ich mir das vor?
Wir hatten oben 2 Zimmer, das waren unsere Kinderzimmer. Diese 2 Zimmer haben wir bekommen. Das war ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Und in dem Wohnzimmer hatte die Nicole ihr Bettchen. Und da haben wir gewohnt. Und wenn er kam, war das eigentlich auch immer recht schön, weil der Rolf und mein Vater, der ja auch Pilot war, der Rolf, die haben sich wahnsinnig gut verstanden. Und meine Mutter mochte ihn auch gern. Also das war eigentlich dann ganz harmonisch und schön. wenn er dann immer wieder weggefahren ist, war ich schon traurig. Aber wie gesagt, traurig. Ich hatte mein Kind, ich hatte meine Ausbildung als zur Gymnastiklehrerin noch. Dann war meine Mutter sehr viel auf Tournee. Also ich habe dann mit meinem Vater so eigentlich den Haushalt geführt. Wir hatten aber auch noch eine Haushälterin. Und dann freute ich mich immer, wenn der Rolf wiederkam. Ich war schon manchmal traurig, dass er nicht da war. Ich habe es nicht schlimm in Erinnerung.
Aber du hast dich schon geliebt gefühlt.
Also auf alle Fälle, nee, von dem Rolf glaube ich nicht. Weil der hat immer nach anderen Frauen geschaut. Von meinen Eltern geliebt. Ich kann dir das gar nicht sagen. Ich habe aber auch kein Defizit da. Das Einzige, wie gesagt, was mir schwer fiel, war abzuschalten, wenn ich mir vorgestellt habe, dass der vielleicht doch unentwegt andere Mädels hat.
Du bist ja dann auch wahrscheinlich, um dem Einhalt zu gebieten, ein Jahr später mit eurer Tochter zu ihm nach Günzburg gezogen und bis 1966 geblieben. Dein Mann begann dann, wie du schon gesagt hast, seine Ausbildung zum Piloten bei der Lufthansa. Da musste er dann nach Bremen und auch nach Arizona in die USA. Und im gleichen Jahr kam dann im Oktober eure zweite Tochter Susan zur Welt. Oder Susanne.
Susu. Also Susanne heißt sie, Susu, ja.
Und wieder konnte dein Mann die Geburt nicht miterleben. Das war wahrscheinlich früher auch noch gar nicht so modern. Mein Vater war auch nie da bei den Geburten von meiner Mami. Und 1968 wurde er dann als Co-Pilot in Frankfurt von der Lufthansa eingestellt. Und endlich hattet ihr so ein richtiges Familienleben, weil ihr hattet dann so eine Dreizimmerwohnung in Offenbach. Also du bist dann da hingezogen. Aber das Glück hielt nicht lange, denn bereits bei seinem ersten Flug nach New York begann er eine Affäre. Da hast du ihn dann verlassen.
Nee. Noch lange nicht. Also wir haben ja dann in Offenbach gelebt und das war eine schöne Zeit. Da hat er bei der Lufthansa als Co-Pilot gearbeitet. Und da hatten wir sehr viele nette Freunde da. Ich habe ja dann nicht gearbeitet. Ich war für Haus und Hof zuständig, was mir großen Spaß gemacht hat. Und das war ein Mietshaus. Wir hatten unten eine Wohnung und der Besitzer dieses Hauses, der wohnte da auch mit einer reizenden Frau. Und ich habe sofort diese ganze Hausgemeinschaft zusammengeführt. Wir haben den Hof hergerichtet. Wir haben Hoffeste organisiert. Das war eine wirklich nette Zeit. Auch mit den Kollegen vom Rolf hatte ich ein ganz, ganz enges Verhältnis. Das war eine schöne.
Aber was war denn mit dem Schmerz?
Welchen Schmerz?
Ja, wenn du wusstest, der hat aber eine andere.
Ah ja, ich habe mich dann auch irgendwie. Eine feste andere, das war ja dann das Ende.
Ja, gut, aber du hast doch wahrscheinlich. Oder hast du immer gedacht, der ist treu?
Nee, das habe ich nie gedacht. Aber ich muss gestehen, ich habe mir auch dann manchmal so irgendeinen Fashion-Piloten.
So! Also du hast ja gedacht, was der kann.
Naja, nicht schon direkt, lange. Aber dann waren, ich habe schon auch sehr nette, seine Freunde waren alles fesche Kerle und da habe ich schwer mitgeflirtet und die mochten mich auch alle gern. Also das war dann eigentlich eine ganz fröhliche Zeit und ich war sehr beliebt da. Ich habe auch immer Feste organisiert und war eigentlich mit meinen Kindern glücklich. Klar, immer wieder kam irgendwas, das war ärgerlich, aber es hat man dann auch weggesteckt.
Das war so ein bisschen so ein Gentleman Agreement.
Nee, das war es nicht.
Du kannst machen, was du willst und er macht, was er will.
Nee, er wusste nicht, was ich mache.
Ah, so. Also er dachte, du bist die brave Frau zu Hause.
Ich glaube, dass er das geglaubt hat.
Also du hast ein bisschen so die süße Rache im Hintergrund.
Nein, auch nicht. Nee, war nicht süße Rache. Es hat mir Spaß gemacht. Es war keine Rache. Aus Rache hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Nein, das war eben so. Es hat sich nett ergeben, auch unser Nachbar. Der war auch so fesch, da habe ich auch nicht. Aber es kam nie jetzt zu größeren Betrügereien, aber es waren nette Flirts. Aber wie war denn das mit der Freundin dann ja irgend? Aber dann sind wir ja wieder nach München gezogen und da hatte er dann eine feste Freundin. Und das ist das, was du jetzt meinst.
Ja, ich glaube, irgendwann, leider Gottes, erlebt man das ja, zumindest ich bei manchen Freundinnen, ist es dann eben irgendwann doch ein bisschen mehr bei dem Mann als nur eben so eine Bettgeschichte. Und dann wollen die ja dann doch weg. Oder zumindest die neue Frau will, dass er kommt. Oder wie auch immer man es dreht.
Die neue Frau will, dass er kommt.
Also 4 Jahre später, also wer hat jetzt da in der Nähe von Frankfurt, und 4 Jahre später, 1972, hatte ja dein Papi die Idee, das Grundstück in Grünwald zu teilen.
Richtig.
Sodass ihr ein Haus darauf bauen konntet. Dein Mann war inzwischen Chefpilot und konnte sich dann auch so ein bisschen erlauben, zwischen München und Frankfurt zu pendeln. Du hast dann auch sehr erfolgreich im Keller so Gymnastikunterricht gegeben. Da kamen auch die berühmten Kessler-Zwillinge 4-mal in der Woche. Und 2-mal wöchentlich hast du auch Betriebsgymnastik bei der Firma Osram gemacht.
Schön, ja.
Und bist auch auf diesem sogenannten Jumpseat bei deinem Mann immer wieder mitgeflogen, konntest schöne Reisen um den Globus machen. Und dann kam eben doch dieser Moment, von dem du ja gerade erzählt hast, wo es dann vorbei war.
Also die Zeit hier war auch schön. Ich hatte wirklich ein sehr erfolgreiches Gymnastikstudio. Wirklich, also alle netten, lustigen Ladies aus Grünwald haben bei mir abgeturnt hier. Ich hatte eine sehr spezielle Art, was man heute Pilates nennen würde. Das habe ich mir alles ein bisschen selber ausgedacht. Und ich hatte wirklich so eine Fangemeinde, die einfach ganz gerne kam, und heute noch wäre ich angesprochen. Mein Gott, war das schön damals bei ihr in ihren Gymnastikstunden. Das war so zwischen Yoga und auch einem harten Training. Also das hat Spaß gemacht und das ging auch gut mit den Kindern. Ich hatte ja keine Haushaltshilfe und nichts. Ich habe da alles selber gemacht und habe eben diese Arbeiten gemacht. Da war ich gut beschäftigt. Und musste auch den, weil wir hatten nur ein Auto, musste den Rolf immer vom Flughafen abholen. Also da habe ich auch nicht weiter drüber nachgedacht und habe eigentlich eine schöne Zeit hier verbracht, die aber anstrengend war. Aber da kam ich gar nicht dazu nachzudenken, bin ich jetzt glücklich, bin ich nicht glücklich. Damals stimmt schon, da hatte ich schon manchmal so Phasen, schaffe ich das alles überhaupt, wenn ich jetzt so hineindenke. Aber dann habe ich mir gesagt, du, solange du schaffst, ist doch gut. Und das denke ich heute noch. Ja, wie gesagt, wie war das dann? Und dann eben plötzlich habe ich herausgefunden, dass er eben eine längere Liaison hat. Das habe ich herausgefunden. Er hat sicher gehofft, es geht noch länger so vor sich hin, nehme ich mal an. Und ich habe ihn bei einem Telefongespräch dann blöderweise belauscht, oder nicht blöderweise, natürlich extra. Ne? Ich wusste schon, da ist irgendwas. Und dann habe ich gesagt, so, es tut mir leid, aber jetzt ist Schluss. Und dann haben wir uns getrennt und da war ich sehr traurig. Da war ich ein Jahr wirklich sehr, sehr traurig, weil die Ehe meiner Eltern so glücklich war und ich eigentlich nur diese wunderbare Ehe gesehen habe und gehofft, ich kann es auch. Ich konnte es aber nicht. Und dann habe ich aber losgelassen. Ich war ein Jahr wirklich miese drauf. Miesest mies. Und dann habe ich mich nach dem ein Jahr am Schopf gepackt und habe gesagt, spinnst du eigentlich? Lohnt sich das? Und habe dann auch einen Wahnsinnskerl kennengelernt. Da ging es dann auch noch richtig zur Sache. Das war also eine gute Zeit. Und damit war alles erledigt.
Und wie haben deine Kinder auf diese Trennung reagiert?
Oh, das war nicht gut. Für Kinder ist es schwer. Für Kinder ist es ganz schwer. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist halt so. Aber das tut mir schon heute noch manchmal leid, dass ich es nicht geschafft habe, so eine harmonische Ehe zu führen. Und ich glaube auch, also ich glaube schon, dass es für die Kinder schwer war.
1980 fiel dein Vater beim Reinigen der Dachrinne von der Leiter und lag daraufhin 2 Monate im Koma, bis er schließlich starb. Wie ist denn deine Mutter mit dieser Tragödie umgegangen und wie hat es dein Leben verändert?
Ja, das war ein ganz großer Einschnitt, ein wirklich schwerer Moment, als er da von der Leiter fiel und wir ihn da, die Suse, meine Tochter, hat ihn gefunden. Es muss für die auch so ein Schock gewesen sein. Ja. Also das war schrecklich und in dieser Zeit hat meine Mutter auch noch auf der Bühne gestanden mit einem Stück Bring's mir's bei, Celine. Sie musste eine ganz fröhliche Frau spielen und dann sind wir immer von diesem Bett, mein Vater lag in der Intensivstation, ist sie dann auf die Bühne gegangen und wenn sie dann wieder zurückkam und wir die Schichtwechsel gemacht haben und sie kam dann so die Krankenhaustreppe hoch noch mit dieser Theaterluft und dann in dieses Totenzimmer gehen. Also es war eigentlich klar, er wird es nicht überleben. Nee, das war fürchterlich. Und ja gut, man hat da lang gebraucht, bis ich da wieder rauskam. Und dann kam auch meine Scheidung, weil das war nämlich dann danach, als mein Vater starb, hat sich das ergeben mit der Trennung von meinem Mann. Da kam dann also einiges zusammen. Aber wie gesagt, ich habe dann auch viel Bewegung gemacht, bin gelaufen, habe Haus und Hof gepflegt, habe mich um die Kinder gekümmert. Gut, man vergisst es dann auch langsam. Aber nee, vergessen kann man nicht sagen. Man verarbeitet es, so würde ich sagen. Vergessen kann man das nicht. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut dann verarbeitet.
Also vergessen hast du deinen Vater sicher nicht, nee. Weil man bei dir hier zur Tür reinkommt. Ist gleich ein riesiges Poster, das werde ich dann auch auf dem Foto, sieht man das auch, von deinem Papi in Schwarz-Weiß, ein tolles Foto, wo ich mir so sage, ach, ich habe meinen Vater auch relativ groß bei mir im Wohnzimmer.
Aber nicht so groß.
Aber so groß auch wieder nicht. Und da habe ich mir gedacht, holla, da gibt's doch Optimierung. Aber du hast ja dieses Poster noch von der Buchvorstellung. Also üblicherweise steht das da nicht so riesengroß in deinem Eingang.
Ja, ich glaube auch, dass ich so eine Art Vaterkomplex habe. Denn der Mann war in meinen Augen so ein super Typ. Und dann glaube ich auch, weil auf die Frage nochmal zurückzukommen, es konnte gar kein normaler Mann diesem Bild gleichkommen. Deswegen habe ich mir so Wahnsinnige gesucht. Weil so ein normaler Mann, der so ins Büro hatscht mit der Aktenmappe und dann wieder heimkommt, brav und so, wieder heimkommt, dann, das hätte ich gar nicht ertragen können. Und deswegen diese Verrückten. Und ich stehe auch dazu. Ich glaube, ich habe einen Vaterkomplex. Aber, da muss ich dafür sagen, ich hatte herrliche Jahre mit meinen Eltern, mit meinem Vater, glückliche Jahre. Und dann ist er weg und da muss man halt, jetzt ist er auch keine schrecklichen Jahre, aber da gab es eben keinen Mann, der den ersetzen konnte. Ich vermute es. Und jeder Mann hat sich nicht, auch mein armer Mann hat eigentlich dem Bild nicht entsprochen, was ich mir vorgestellt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass auch deswegen die Ehe nicht geklappt hat, weil ich ihn wahrscheinlich innerlich immer mit meinem Vater verglichen habe. Es ist nun mal so, aber es gibt ja Schlimmeres.
Ja, im Systemischen sagt man ja, dass man den Platz, wo eigentlich der Mann, also der Ehemann drauf sitzen sollte, wenn man den belegt mit dem Vater, dann kommt nie
einer.
Der Richtige, weil der ja besetzt ist, der Platz.
Und der war besetzt.
Da muss man erstmal freiräumen.
Richtig, und der arme Ehemann, ja, der kam eben auch nicht richtig. Der war eigentlich noch der zweite Sohn, aber nicht der Ehemann von mir. Und ich habe das natürlich zu jung, dass ich mich dagegen gewehrt habe. Mhm. Aber wie gesagt, ich leide darunter nicht. Es war eben so und basta, ist so.
Ja, also 84 hast du dich dann scheiden lassen, da warst du 41 Jahre alt, hast dich auch beruflich sehr verändert, nämlich du warst dann für das Hilton Hotel in München 20 Jahre lang bis zu deiner Pensionierung 2003 sehr erfolgreich als Guest Relation Managerin tätig, hast dich um Prominente gekümmert, Events organisiert, zwischen Gast und Direktion vermittelt und du hast ja so eine große Begabung mit Menschen umzugehen. 84 war aber nicht nur das Jahr von, sagen wir mal, einer privaten Wandlung und beruflichen, sondern es war auch ein Jahr des Loslassens und der Trauer, denn deine Mutter erkrankte an Krebs und verstarb ein Jahr später, 1985, und 5 Jahre eigentlich nach dem Tod deines Vaters im Alter von 74. Zuvor war sie noch alleine nach China und Tibet gereist und hat auch ein neues Buch geschrieben. Wie nahm denn sie ihr Sterben an? Und wie hast du das empfunden? Was macht es mit uns Frauen, wenn die Mutter geht?
Ach, das war ebenso fürchterlich. Sie ist so langsam gestorben, sie ist an Krebs erkrankt und sie war so tapfer. Also das war auch ganz schrecklich, diesen Abbau zu sehen. Es ging dann verhältnismäßig schnell in einem Jahr. Aber diese große Frau mit dieser Lebensfülle und dieser Lebensbegeisterung, die so abbauen zu sehen, war sehr schwer. Ich war jeden Tag bei ihr. Sie war Gott sei Dank sehr ruppig. Und es hat es mir ein bisschen leichter gemacht. Sie ist in so eine Starre gekommen und man konnte gar nicht so lieb zu ihr sein. Vielleicht hat sie das extra gemacht, damit man nicht so traurig ist. Also das war auch ganz, ganz schwer und schlimm. Und da war ich auch fürchterlich traurig. Und als sie dann starb, sie Beerdigung, es waren so viele Leute da. Also da war ich gar nicht richtig ganz da. Das habe ich so im Trance erlebt. Auf der anderen Seite hatte ich ja meine Arbeit im Hilton und konnte gar nicht in so eine Tiefe fallen, weil ich ja da wieder stehen musste. Also the show must go on. Wirklich, dieses Hotel ist ja auch ein bisschen Bühne und Theater. Und es hat mir eigentlich dann ganz gut getan. Ja, so ging es halt dann weiter. Aber dieser Job im Hilton, das war natürlich sensationell. Das war für mich die Sache überhaupt. Und da hatte ich wirklich 20 Jahre Highlight. Kann ich gar nicht anders sagen. Es war herrlich.
Das Sterben begleitete dich leider noch einmal, 27 Jahre nach dem Tod deiner Mutter. Deine Schwester Michaela war mit dem renommierten Sportmediziner Professor Bernd Rosemeyer verheiratet und bekam mit ihm 2 Kinder. 2011 verstarb sie im Alter von nur 66 Jahren an einem Hirntumor. Meine Schwester Leila ist 2007 mit 42 ebenfalls an Krebs gestorben und hinterließ 2 kleine Kinder. Leider mussten meine Eltern im Gegensatz zu deinen das alles noch erleben und überleben. Mir kommt es so ein bisschen so vor, als ob in unserer Gesellschaft nicht sehr oft über die Trauer der Geschwister gesprochen wird. Und man uns schon gar nicht nach unseren Gefühlen fragt. Wir müssen eigentlich so ein bisschen tapfer sein, innehalten, schweigen, werden vielleicht auch fast so ein bisschen zu so einer Randfigur. Siehst du das ähnlich?
Nee, jetzt eigentlich nicht. Ich kann jetzt auch nicht nachvollziehen, was du meinst. Also wenn man trauert, dann trauert man ja selber.
Und ja, was die anderen denken. Ja, ich habe immer so ein bisschen so Gefühl, ging es nur mir so? Also dieses... Ich weiß aber nicht, ich beobachte es auch anderswo, wenn plötzlich vielleicht auch mal kleinere Kinder sterben und haben Geschwister, dann ist immer so, dass der Fokus ist auf den Eltern, dass die jetzt ihr Kind verloren haben.
Ach so,
aber,
meinst du das?
Aber dass das Geschwisterchen oder die Schwester auch die Schwester verloren hat, das ist, finde ich, ein bisschen im Schatten. Also es ist nicht, man bekommt nicht die gleiche, ich sage es nicht Mitleid, aber zumindest die gleiche Empathie. Es ist, ich habe es immer so empfunden, als interessiert es vielleicht in dem Moment auch niemand so richtig.
Ja, das interessiert
dafür.
Ja.
Aber die Eltern waren natürlich schon. Gut, in deinem Fall gab es jetzt keine Eltern mehr.
Ja.
Aber, oder der Ehemann oder die Kinder. Also da sagen alle immer, mein Gott, und wie schlimm. Und die hat jetzt ihre Mutter verloren oder ihren Vater oder ihren
Ach so,
Ehemann.
Nee, aber
oder,
das sehe ich nicht so.
Aber die, ja, ich nee. Finde, die Geschwister sind manchmal so ein bisschen
Man nimmt es eigentlich selbstverständlich.
Vor.
Der Tod so. Ist ja auch selbstverständlich. Man sagt, da ist er, der ist jetzt verstorben. Basta. Ist eben so. Und so könnte ich mir das vorstellen, dass man das sieht. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Ist mir eigentlich auch ehrlich gesagt
wurscht. Also du konntest deine Trauer und alles
absolut.
Sehr gut ausdrücken.
Ja. Ich drücke ja immer alles gleich sehr schnell und sehr gut aus.
Du hast auch Dinge weggedrückt.
Was denn? Ja,
also hast ja vorhin gesagt, dass manches auch du so übersehen hast.
Ja.
Aber warst du mit deiner Schwester sehr nah?
Es ging so, wir hatten jetzt nicht so ein gutes Verhältnis. Also ein ganz inniges Verhältnis. Vielleicht liegt es auch daran. Ich meine, mein Schwager, der war so, der wollte unbedingt ganz für sich alleine sein. Der hat auch Familie eigentlich nicht so gern gehabt und hat sie so ein bisschen isoliert. Und daher haben wir nicht so ganz innig ein Verhältnis gehabt. Aber dann, als sie so krank war, da war ich sehr viel bei ihr. Und wir sind da sehr aneinander gewachsen. Und sie hat auch sehr oft mit mir darüber geredet, über die Kindheit und so weiter. Und es war schlimm, weil sie 2 Jahre ist sie so dahin gedümpelt mit diesem Myglium oder wie das Ding heißt. Also so ein unheilbarer Gehirntumor. Und als mir mein Schwager erzählte, du, die Michi ist gestürzt und hat einen epileptischen Anfall, wir glauben, das ist das Myglium, da weiß man, es geht nichts mehr. Und das, weiß ich, hat mich wahnsinnig getroffen. Und dann habe ich mich sehr um sie gekümmert und bin auch der Familie dann wieder sehr nahe gekommen, weil wir hatten dadurch, dass der eben nie in Kontakt wollte, haben wir uns nicht so viel gesehen. Aber da bin ich ihr sehr nahe gekommen, habe den Tod so ganz hautnah miterlebt. Ich war auch dann bei ihr, als sie wirklich ganz gestorben ist, noch mit wirklich, also mit so einer Schnappatmung, und da lag ich dann neben ihrem Bett. Also das war schlimm. Ja, das war schlimm.
Und bei deiner Mami warst du auch dabei, als sie gestorben ist?
Die lag ja im Krankenhaus, und wir waren ja Nächte bei ihr, meine Schwester und ich. Wir sind gar nicht mehr weggegangen von ihrem Bett. Aber dann, und dann hatten wir aber jemand bestellt, der neben ihr schläft. Es war eine Haushälterin, eine junge, es war eine Schwarze, die ein entzückendes Mädchen, und die hat dann am Boden bei ihr geschlafen, auf einer Liege, es wollte sie. Und wir waren dann gerade nicht da.
Das aber ist oft so.
Ja, gerade dann nicht, aber bei einer Schwester war ich wirklich dabei, und der nachbarliche Arzt hat ihr dann irgendwas nochmal verabreicht, dass das ein bisschen schneller geht. Also das war schlimm, aber ich bin dadurch mit der Familie so ein bisschen wieder zusammengewachsen, und das hat, aber das ist nicht an der langen Hand so schmerzlich wie die Eltern. Also das habe ich sehr viel schneller dann, kann man das Wort sagen, verdaut. Also ich bin damit schneller fertig geworden als wie mit dem Tod meiner Eltern.
Und hast du dich seit der Trennung von deinem Mann vor 41 Jahren jemals wieder verliebt? Also so richtig, dass dann auch vielleicht der bei dir eingezogen ist, der Mann. Und hast du noch mal irgendwie so eine neue Zweisamkeit erfahren?
Die ist immer mal wieder, das waren aber mehr so Affären. Das hat mir auch mehr Spaß gemacht. Also ich fand es witziger, dass man da mit einem so ein bisschen, auch ich hatte ja im Hilton dann auch so wahnsinnig Popgruppen und so, da hat man dann schon mal sich den einen oder anderen rausgezogen, und das war schon sehr lustig.
Aber hier zog jetzt nie mehr wieder jemand
ein? Ein bisschen. Ich weiß nicht, ich hatte da mal einen Verehrer, der hatte so Riesenfüße und goldene Schuhe, so ein ganz verrückter Hund. Und diese goldenen Schuhe standen dann unten im Flur, und wir waren da oben. Und die Colli oder die Suse kamen ins Haus und haben nur gerufen, ist das Christkindgard bei uns? Wem gehören denn diese goldenen Schuhe? Also ich hatte schon sehr viel witzige Momente dann noch. Und die Kinder haben das aber alles sehr, ich hoffe, sie haben es locker gesehen. Aber ich habe ja ein gutes Verhältnis mit denen. Ich glaube, sie haben mir auch das alles verziehen. Das ist ein bisschen verrücktes Leben.
Ja, du bist ja heute 82 Jahre alt. Also ist ja Wahnsinn, wie fit du bist. Und gestern hattest du ein ganz süßes Video geschickt von deiner Großfamilie am Osterfest, wo deine Enkel und Freunde alle so rumsaßen. Das ist jetzt so zwischen 20 und 30. Und du mit so sensationell mit so einem Hula-Hoop-Reifen, den um deine Taille hast kreisen lassen, gefühlt stundenlang, und dabei ganz herzhaft lachst. Und du bist ja auch ganz durchtrainiert und schlank. Und ich habe mir nur gedacht, mein Gott, bei mir kreist es noch zweimal rum, dann fällt er zu Boden. Woher nimmst du denn diese unglaublich positive Energie und Lebensfreude? Und fühlst du dich nie auch mal so irgendwie schirch und alt und ausgebrannt? Also schirch bist du nicht, aber ich meine dieses Gefühl, so dieses, wo man einfach mal so denkt, oh nee, ich will nicht mehr.
Nee, das kenne ich nicht. Und wenn ich es habe, also man ist ja manchmal, wie soll ich das sagen, so ein bisschen schlecht drauf, dann gehe ich aufs Trampolin und springe und atme und springe, und dann ist es weg. Also ich löse eigentlich alles mit Bewegung, habe ich von meiner Mutter. Und ich glaube, und das ist ein hohes Gut vom lieben Gott, ich habe unendliche Energie, wo immer die herkommt. Denn meine ganzen Freundinnen in meinem Alter sind zum Beispiel um 21 Uhr müde. Das kenne ich gar nicht. Ich kenne überhaupt keine Müdigkeit. Ich gehe zwar spät ins Bett, aber ich schlafe 7 Stunden, bin fit. Ich brauche auch gar nicht schlafen, bin ich trotzdem fit. Das ist, glaube ich, eine Gabe oder ein Geschenk oder Gene, frag mich nicht was. Also in mir ruht eine unendliche Energie. Und wenn ich mich schlecht fühle oder klar, oft hat man das, wie geht's weiter oder schaffe ich das alles, oder dann laufe ich und dann ist es weg. Und dann komme ich heim, atme durch und sage, hurra, jetzt geht's weiter. Und das ist wirklich so. Und ich spiele, manche denken, ich spiele das, ich spiele es nicht. Und wenn ich mies drauf bin, ich bin aber ganz selten mies drauf, muss ich jetzt wirklich sagen.
Ja, man nimmt dir das auch ab, du hast so
eine spiele
Aura.
Nicht. Ich spiele es nicht, nein.
Die ist sehr authentisch.
Ja, also ich spiele nichts. Nein, doch, ich spiele manchmal schon. Ich kann schon spielen. Aber das sind dann an, also wenn ich jemanden blöd finde, ich will es ihm nicht zeigen oder so, dann spiele ich halt was. Oder im Hotel, da muss man natürlich, kann man nicht immer so sein, wie man ist, ne? Aber das habe ich privat eigentlich kaum.
Und welchen Rat kannst du denn mit deiner Erfahrung älter werdenden Frauen jenseits der Fruchtbarkeit geben? Wo finden wir das Glück und die Glückseligkeit?
Also ich glaube, ein großes Glück in meinem Leben sind meine Enkel. Diese Kinder sind mehr oder weniger alle bei mir aufgewachsen, weil die Töchter ganz in der Nähe sind. Ich habe ein so inniges Verhältnis zu allen vier Kindern, jedes auf seine Art. Die kommen auch ständig zu mir. Ich bin ja ein Nachtmensch, ich habe ja oft hier Licht noch um zwei, wenn die dann abends heimkamen, dann haben die sich, das nennt man hier die kleine Bar, dann haben wir hier noch einen weggetrunken, wir haben Feste zusammen gefeiert. Also dieser Kontakt mit dieser Generation, und der ist nicht, jetzt tun wir mal der Oma was Gutes, sondern ich heiße Lala bei den Kindern. Die heißt, die Lala muss unbedingt dabei sein, oder wir gehen jetzt zur Lala. Und die kommen gern zu mir. Da hat der eine junge Mann, hat mal so lustig gesagt, er sagt dann seinen Eltern, ich gehe jetzt zur Großmutter vom Diego in die Bar. So ist es. Und das hält natürlich fröhlich, das hält jung. Ich glaube, das ist ein Teil. Und zum anderen, glaube ich, erstmal Interessen, neugierig sein, sich auf Menschen freuen, auch kritisch sein, seine Meinung ausdrücken und Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das ist der Trick.
Ja, also ich freue mich dann jetzt schon drauf. Ich habe ja zwei Enkelkinder, die sind aber erst 1 und 3. Und da freue ich mich sehr, wenn du so erzählst, dass ich, das vergisst man ja irgendwie jetzt noch, dass die ja dann auch mal älter werden und dass man ja immer diese Verbindung bewahrt. Und ich spüre auch bei mir mit den Enkelkindern, dass es ganz was Besonderes ist. Es ist so eine Liebe, die man gar, der, man weiß das vorher gar nicht. Ja?
Sondern eine andere Liebe wie zu den Kindern, nicht? Man hat auch nicht diese Verantwortung mehr.
Aber irgendwie auch nicht eine lockere, wie wenn das Nachbarkind kommt. Das ist irgendwie was ganz Magisches.
Ganz tief,
also
ja.
Mich berührt das immer wieder sehr, was für ein Geschenk das ist.
Und es ist für mich wirklich ein Geschenk, aber es hat auch ein bisschen was Sentimentales, weil du ja merkst, ich sehe diese Zeit, wie die klein waren, die sind ja täglich. Ich bin ja am Nachmittag ins Hotel gegangen zum Arbeiten und am Vormittag oder zum Mittagessen waren wir alle hier bei mir. Und da habe ich ständig die Kinder gehabt. Und wenn ich abends heimkam, bin ich rüber und habe noch mit der Luisa als Baby gespielt. Und wie gesagt, das war so herrlich, diese kleinen Kinder. Ich habe mit denen so fantasievolle Sachen gemacht. Übrigens vieles von meiner Mutter übernommen. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, Himmelsschlüssel, es gibt ein einziges Himmelsschlüssel und wenn du das pflückst als Kind, dann fällt eine Leiter aus dem Himmel und dann darfst du da hochsteigen und kannst in den Himmel gehen und kannst wieder runtersteigen. Und dann haben wir immer dieses Himmelsschlüssel gesucht mit den Kindern, haben es aber Gott sei Dank nie gefunden, weil sonst wäre die Leiter runtergekommen. Also ich habe mit den Kindern wunderbare Sachen gemacht, mit den Enkeln. Und jetzt sind sie keine Kinder mehr, jetzt sind sie erwachsen und wir sind auf Augenhöhe. Und ich kann noch mal sagen, die kommen nicht, weil man mal zur Oma geht, sondern die kommen wirklich zu mir, der Lala, wo Gaudi ist. Und das ist das Tolle.
Sehr schön.
Ja.
Und wie gehst du mit der Vergänglichkeit um? Auch der Vergänglichkeit in deiner Optik, aber auch der Vergänglichkeit, dass man weiß, irgendwann ist es eben endlich, auch wenn man vielleicht 100 wird, aber dann ist vielleicht dann doch auch mal Schluss. Oder sagst du auch da, interessiert mich jetzt gar nicht so?
Nee, da gehe ich natürlich mit um und überlege, wie wird es sein und was kann dir alles noch passieren und kannst du überhaupt hier weiterleben? Also es ist schon eine Ängstlichkeit. Aber wenn das überhand nimmt, was man ja manchmal hat, was mache ich? Ich gehe raus, hol mein Trampolin, spring 300 Mal und dann ist das alles weg. Weil es nützt mir nichts.
Kauf mir jetzt auch ein Trampolin.
Kauf dir ein Trampolin und dann trinke ich irgendeinen schönen Obstsaft und dann ist es wirklich weg. So löse ich das. Aber klar, und mit der Vergänglichkeit meines Aussehens, ich muss dir sagen, ich schaue mir in den Spiegel und bin eigentlich immer sehr zufrieden. Die Halsfalten, gut, aber da habe ich jetzt ein Tüchel drum.
Ja.
Aber wenn ich mich so anschaue und was das Tolle ist, und da, ich meine, das klingt fast, wo ich hinkomme, freuen sich die Menschen. Siehst du?
Ja.
Das ist doch toll.
Also freuen sich über dich,
über
dass
mich?
Du jetzt einfach da
ja,
bist.
Ja, das ist ja ein Geschenk. Das hat mir der liebe Gott geschenkt.
Ja, aber du
das ist toll.
Warst ja auch früher, nicht nur jetzt, sondern auch früher sicher eine sehr attraktive Frau. Und manchmal ist es ja schon so, dass gerade die, die besonders schön immer waren, so im jungen Jahren, dann wahnsinnig darunter leiden, dass sie eben eine Falte kriegen oder dass plötzlich die Kinnlinie nicht mehr so toll ist oder der Schrunzeln am Arm und versuchen dann natürlich mit Schönheitsoperationen und solchen Dingen das irgendwie so hinzukriegen, was ja nicht klappt. Aber das ist ja bei dir, zumindest empfinde ich das so, gar nicht so ein Thema. Ich habe wirklich bei dir das Gefühl, du findest dich irgendwie trotzdem gut.
Ja, das stimmt. Ich finde mich trotzdem gut. Trotzdem denke ich mal, der Hals oder auch die Oberarme. Aber es geht immer eigentlich noch. Irgendwie geht's noch. Klar, wenn man im Bikini steht oder im Badeanzug, ist es anders. Aber auf der anderen Seite, nee, das Problem habe ich eigentlich nicht. Ich finde mich okay. Ich kenne mein Alter und sage, mein Gott, es gibt ja Frauen mit 82, die schauen aus wie meine Mütter. Das muss man sich auch mal reinziehen, ne? Und ich komme dann daher und bin wirklich fit. Also das bin ich jetzt nicht wirklich. Ich habe auch kaum mal Lessen, so ein paar Geschichten, aber damit lebe ich. Also klar, ich habe ein bisschen Arthrose und so Gedönse, aber dann mache ich meine Übungen, dann bürste ich mich und so weiter. Also und dann esse ich sehr gesund, macht mir große Freude, aber nicht penetrant, sondern ich kann auch einen Schweinebraten essen. Aber so für mich alleine freue ich mich, wenn ich dem Haus, in dem mein Geist wohne, Gutes tue. Und dann bleibt das Haus auch in Ordnung. Also ich pflege dieses Haus, in dem mein Geist wohnt. Und das, glaube ich, ist es.
Aber du hast eben nicht diese Wehmut nach dem Vergangenen.
Ja doch, diese Wehmut, also gerade mit den Kindern habe ich diese Wehmut, wenn ich so Kindergeschrei höre, dann denke ich, diese Wehmut ist ja auch was Tolles. Dieses dich hineinhören und dann wird es immer tragischer und dann tut es immer mehr weh und dann schaue ich noch in den Spiegel. Und dann denke ich mir, sag mal, spinnst du jetzt? Geh raus, hör die Vögel, streck dich und sag, wer bin ich denn? Ich freue mich. Und dann rufe ich drüben an und sage, meine Tochter oder meine Enkel, kommt doch rüber. Und dann ist wieder vorbei. Aber diese Wehmut kenne ich natürlich. Ist aber auch was Schönes.
Hast du noch unerfüllte Träume?
Nee. Ich hatte auch nie Träume. Also, eigentlich finde ich alles immer so, Träume, nee. Unerfüllte Träume.
Also du nimmst einfach so,
ich nehme es, wie es ist. Und der Traum ist, dass ich möglichst lang gesund bleibe. Aber es ist kein Traum, das ist ja eine Realität. Der muss ich frönen sozusagen. Das ist ja kein Traum, sondern das muss ja ich machen. Also das wäre jetzt kein, was wäre, ich will kein anderes Auto, ich will hasse Reisen, träumen ins Ausland, nee.
Die Liebe vielleicht?
Nee, das ist vorbei. Also ich habe meine Enkel, die liebe ich, aber ein Mann zu lieben, glaube ich, das ist total vorbei. Und die Männer in meinem Alter sind anders. Nein, das meine ich jetzt nicht so, das klingt jetzt arrogant. Aber ein jüngerer Mann, das ist zu anstrengend. Und ein Mann in meinem Alter, müsste man Glück haben, ne? Dass der mit mir mitkommt. Dass der mit mir mitkommt. Also das haut nimmer hin, gell?
Dass er es überhaupt schafft.
Ja, aber ich habe viele Verehrer, muss ich sagen. Ich habe viele im Netten, auch jüngere Menschen. Menschen, ich sage mal Menschen, ist ja wurscht, Mann und Frau, Mensch. Mhm. Und da habe ich eigentlich sehr viele nette Menschen, die mich verehren. Und das genieße ich, ist ja wurscht, Mann und Frau, oder? Das gilt ja bald nicht mehr. Wir haben bald nicht mehr Männer und Frauen. Wir sind ja bald eins geschlechtlich, ne?
Warum glaubst du das?
Ja, schau dir das doch an, was wir hier treiben mit Gendern und Gendern und umoperieren und Männer kriegen, Frauen werden umgepflanzt, da geht das Kind da rein und der Mann befruchtet das. Das ist ja ein völliges Durcheinander. Macht aber nichts. Für uns interessiert es nicht mehr. Und es wird sich vielleicht auch wieder beruhigen. Das ist ja gerade ganz fürchterlich, dieses Mann-Frau-Getue und die Frauen mit ihrem MeToo und so. Das ist alles so durcheinander. Also empfindest du wahrscheinlich auch, ne?
Ja, ich habe auch meine Gedanken dazu. Ecke auch manchmal an, wenn ich irgendwie mal sage, also ich habe so das Gefühl, dass dieses Flirten so ein bisschen abhanden kommt.
Absolut, ja,
der Arme. Weil jeder Angst hat, dass er dann vielleicht irgendwie verklagt wird oder so. Aber dieses, dass einfach nur mal ein Mann dich ein bisschen nett anlächelt.
Ja, oder wenn er gepfiffen hat, das war doch reizend, die Italiener, immer, ich habe mich sofort zurückgewunken. Oder wenn da einer hinten auf den Hintern haut, wie oft ist mir das passiert, dann lache ich doch. Entweder sage ich, Junge, nein, oder ich finde ihn gut, dann nehme ich ihn mit. Oder ich meine, das liegt doch an mir. Ich rede jetzt nicht von Vergewaltigung. Aber wenn ein Mann dir mal auf den Hintern klopft, sagt, fescher Po, dann sage ich, stimmt. Ist doch herrlich. Das dürfen die armen Männer gar nicht mehr.
Also du meinst diese Reize zwischen Mann und Frau,
ja, die
diese
gehen verloren.
Die kann man eben nicht so unterbinden.
Es wird immer neutraler. Es wird immer, und die Frauen werden natürlich auch immer stärker, ne? Das beängstigt die Männer natürlich. Ich meine, wenn ich diese Mütter sehe mit diesen Rädern, die durch die Gegend fahren.
Du meinst die Lastenräder.
Und dann, hier kommt eine Mutter. Und dann fährt die mit ihrem Ding durch jeden Verkehr durch und man muss da einfach aufpassen.
Wie so ein Panzer.
Also Mütter, Panzer. Naja, aber wie gesagt, ich glaube, da wird sich viel verändern, weil die Frau eben so stark geworden ist und der Mann, und schwächt dadurch natürlich den Mann. Männer, ihr müsst euch wehren. Das kann ich jetzt hier nur ins Mikrofon sagen.
Ja, und vielleicht müssen die Frauen oder wir Frauen auch wieder zulassen, dass Männer eben anders sind wie wir und dass wir in der Ergänzung
ein
Glück finden.
Der Mann muss Mann bleiben, sag ich, und die Frau Frau. Und vielleicht wird sich das auch wieder einpendeln. Und wenn nicht, dann ist es auch Gott gewollt. Weil ich glaube, wir unterliegen einem Rhythmus, den wir gar nicht steuern können. Und wenn das so gewollt ist, und vielleicht ist es so gewollt, weil wir eh zu viel Menschen haben, vielleicht soll der Mann gar nicht mehr so ein Eroberer sein, wie er mal war. Könnte doch sein, dass ich das, dass die Frau das bestimmt oder irgendwas. Aber da weiß ich zu wenig. Ich finde nur Männer gut, die stark sind. Das ist ein guter Satz.
Ja, liebe Gabriele, ich danke dir sehr für dieses offene und ehrliche Gespräch und bin jetzt für mindestens die nächsten 20 Jahre meines Lebens sehr inspiriert und motiviert. Ich kaufe mir auch so ein kleines Trampolin, wie du hast. Also das finde ich ja ganz wahnsinnig. Und bleib, wie du bist und lass dich nie von deinem wunderbaren Weg abbringen.
Ich danke dir auch und ich hoffe, wir bleiben weiterhin in diesem innigen Kontakt, liebe Tanja. Ja.